Predige über diesen Bibelvers, der auch vorne auf Ihrem Programm steht, Johannes 16, Vers 24. Bis jetzt habt ihr noch nie um etwas in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Ich wiederhole das noch einmal. Bis jetzt habt ihr noch nie um etwas in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Die Konfirmation ist ein Fest, das so den normalen Familienrahmen etwas sprengt, größer ausfällt als ein Geburtstag. Manche hat nicht genügend Geschirr und muss etwas leihen von Nachbarn oder nicht genügend Stühle oder Tische. Vielleicht muss man sogar noch ein Auto leihen für dies oder jenes. Leihen setzt immer Vertrauen voraus, dass derjenige mir vertraut, wenn er mir etwas leiht, und auf meiner Seite Verantwortung, dass ich das richtig einsetze. In dieser Aussage, die Jesus hier einen Tag vor seinem Tod macht, seinen Freunden gegenüber, ist er bereit, etwas ganz anderes zu verleihen, etwas viel Wertvolleres als ein Tisch oder ein Stuhl. Er ist nämlich bereit, seinen Namen zu verleihen. Er sagt, ich verleihe euch meinen Namen, dass ihr jetzt in diesem Namen etwas tun könnt, nämlich in diesem Fall beten zu diesem allmächtigen Gott. Ich weiß nicht, wer von uns bereit wäre, seinen Namen zu verleihen. Zum Beispiel seinen Namen für Bankvollmachten, seinen Firmennamen, seinen Namen in dieser oder jener Beziehung. Wenn wir ein Auto verleihen, sind wir schon sehr vorsichtig, weil da die Versicherung mitspielt. Aber seinen Namen zu verleihen für einen anderen ist ungeheuer. Jesus sagte, bisher habt ihr nie um etwas in meinem Namen gebetet. Aber jetzt könnt ihr diesen Namen haben. Ich leihe ihn euch, dass ihr ihn gebraucht und erfahrt, was dabei rauskommt. Jeder Name hat eine gute Bedeutung. Oder was heißt gute? Eine Bedeutung. Nicht jeder Name hat eine gute Bedeutung. Manche haben schon vor der Konfirmation Probleme mit Namen gehabt. Nicht, wenn sie einladen sollen, sondern wenn so Konfirmanden irgendetwas anziehen sollten zur Konfirmation. Ob zum Beispiel die Schuhe von der Firma sein können, die sie sonst immer tragen. Oder ob die Kleidung dem entspricht, was sie sonst von einer bestimmten Firma meistens hatten. Da spielt schon der Name eine Rolle. Oder manche hat irgendeine Musikgruppe, die er verehrt und schreibt manchmal sogar die Buchstaben dieser Gruppe auf Wände und Bäume und auf Schulbänke. Ob die anderen Leute immer begeistert sind, ist eine andere Frage, aber er verehrt diesen Namen. Oder er sammelt Autogramme von Sportlern und ist stolz, dass er ein Bild hat mit dem Namen dieses Stars. In Deutschland galt bis vor gut 40 Jahren auch ein Name etwas. Er stand auf der Hitliste der Deutschen als Wortspiel Hitler. Und später wurde diese Hitliste dann abgeräumt, er fiel runter und hat seit dieser Zeit keine Bedeutung mehr. Wer in diesem Namen damals auftreten konnte, der hatte Macht. Inzwischen hätte er sie verloren oder sogar Nachteile davon. Wenn ich in dem Namen eines anderen auftrete, bedeutet das sehr viel. Wenn einer zum Beispiel im Namen des Finanzamtes zu einer Firma kommt, um eine Revision durchzuführen, dann wird er ganz freundlich und vorsichtig und höflich behandelt. Wenn er persönlich dorthin käme, würde er ganz anders behandelt. Aber er tritt im Namen dieser Institution auf. Der Name bedeutet sehr viel. Wenn ich im Namen Jesu handeln darf und beten, muss ich überlegen, was beinhaltet der Name. Der Name Jesus ist hebräisch und heißt auf Deutsch Gott errettet oder Gott befreit. Zum ersten Mal kommt diese Namenskombination vor, als das Volk Israel aus Ägypten kam, durch die Wüste musste und dabei das Schilfmeer durchqueren musste. Hinter ihnen war der Pharao mit seiner Armee und vor ihnen eine Wasserwüste. Aber Gott teilte diese Wüste und beseitigte damit auch diese Armee Pharaos. Und dann heißt es, er rettete sie hindurch. Da kommt diese Namenskombination Josua, das heißt Jesus ist das Gleiche, vor. Er rettete sie aus einer ausweglosen Lage. Wenn ich also den Namen Jesus anrufe und einsetze und anwende, dann wende ich immer den Namen eines an, der rettet. Jetzt nur die Frage, wovon und woraus. Ich werde geboren, ohne Jesus Christus im Herzen zu haben. Ich wiederhole das. Ich werde geboren, ohne dass ich Jesus Christus im Herzen habe. Das heißt, ich komme getrennt von Gott zur Welt. Und entscheidend ist in unserem Leben nicht nur, welchen Namen ich bekommen habe, sondern ob ich irgendwann diesen Namen Jesus anrufe und dadurch Christus in mein Herz kommt und ich nicht mehr getrennt bin von Gott. Das Erste, was dieser Name Jesus, wenn ich ihn anrufe, mir vermitteln möchte, ist, dass ich nicht mehr getrennt von Gott lebe, sondern dass Christus in mein Leben hineinkommt. Viele von euch sind von ihren Eltern so erzogen, dass sie abends beten. Das finde ich gut. Aber in eurem Alter ist es Zeit, von diesem Abendgebetsglauben Abschied zu nehmen. Weil dieser Abendgebetsglauben meistens ein Glaube ohne Christus ist. Nur mit einem allgemeinen Vertrauen zu Gott. Und da könnte man manchmal auch sagen, bisher habt ihr noch nie um etwas in meinem Namen gebetet. Ihr habt immer nur so allgemein zu Gott gebetet, aber setzt einmal den Namen Jesus ganz bewusst ein, um ihn im Leben zu haben und dann auch um zu empfangen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, sagt die Bibel. Gerettet heißt, er bleibt geborgen für immer, auch angesichts vieler Gefahren. Bittet, so wird euch gegeben, sagt Jesus. Das heißt, ihr werdet empfangen. Jetzt wäre die Frage, was so ein Konfirmand gerne empfangen möchte für sein Leben. Müsste mal lange Gespräche führen. Aber ich denke, dass drei Begriffe jeder gerne hätte für sein Leben. Das eine ist Liebe, das zweite Freude und das dritte Frieden. Ich könnte mir vorstellen, dass keiner unter uns gegen diese drei Begriffe irgendetwas einzuwenden hat, sondern dass jeder glücklich wäre, wenn er sie in seinem Leben jeden Tag hätte. Liebe, Freude und Friede. Jesus möchte dir alle drei Dinge vermitteln, dass du jeden Tag weißt, ich bin von Gott geliebt. Ich habe Freude an ihm, auch an Gebetserhörungen. Gebetserhörungen sind ein Bewährungszeichen des Glaubens an Jesus. Und ich habe Frieden. Interessant, der Friede in der Bibel ist immer ein Geschenk. Unter uns kämpfen die Leute um den Frieden mit Agitation, mit Demonstrationen, mit Protesten, mit Resolutionen. Der Friede in der Bibel ist nie etwas, was ich mir erkämpfen muss, sondern der Friede in der Bibel ist immer ein Geschenk, was ich mit Christus im Herzen bekomme. Eine Harmonie mit Gott, eine Harmonie mit mir selbst, eine Harmonie mit den Menschen meiner Umgebung, die er mir erschließen möchte. Liebe, Freude und Friede möchte dir Jesus Christus geben im Leben. Es gibt drei Ersatzbegriffe, mit denen sich viele Menschen begnügen, statt das Eigentliche zu bekommen. Statt Liebe schmunzeln schon kleine Kinder im dritten Schuljahr. Wenn ich von Liebe rede, denken sie sofort an Sex. So kleine Würmlein mit 8 oder 9 Jahren. Sie lachen dann. Liebe ist mehr als Sex. Und Sex ist für viele nur ein Ersatz dafür, dass sie die echte Liebe nicht gefunden haben. Man kann Sex mit oder ohne Liebe einsetzen, aber als Alleiniges ist es noch nicht unbedingt Liebe. Statt Freude begnügen sich viele mit Spaß. Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Wie lange, das ist eine Frage für sich. Wir haben im Laufe der letzten Jahre schon von 7 ehemaligen Konfirmanden durch den Tod Abschied nehmen müssen. 4 durch Rauschgift, nur eine durch Krankheit. Ich sage es nicht, um sie zu richten, gar nicht. Ich sage nur, dass manche auf der Suche nach Spaß in seinem Leben den Spaß am Leben verloren hat. Freude, die Gott schenkt, ist mehr als Spaß. Viel mehr, etwas viel Schöneres. Mancher kennt diesen Frieden mit Gott nicht. Er meint, das Entscheidende wäre nur, sich für Frieden einzusetzen. Und der Einsatz für Frieden heute erfolgt sehr oft aggressiv, ohne diesen Frieden im Herzen. Es wäre gut, wenn du nicht den Ersatz nimmst, Sex, Spaß und nur Agitation für etwas, sondern wenn du das Eigentliche findest, Liebe, Freude und Friede, die Gott dir schenkt. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Empfangen hat etwas mit Glauben zu tun. Ich denke, dass der Punkt, wenige Sekunden in Deutschland, jede Woche der Punkt sind, wo am meisten gebetet wird. Fast in Verbindung mit dem Wort zum Sonntag, aber nicht direkt. Im Zusammenhang damit geschieht die Ziehung der Lottozahlen. Da gibt es Tausende von Menschen, die beten, Herr, lass es doch die 16 sein und jetzt die 32. und dann die 37 und dann wäre ich endlich aus allem draußen. Dieses Gebet geht wahrscheinlich meistens ins Leere hinein, weil es nicht unbedingt das ist, was Gott für einen Einzelnen vorbereitet hat. Beten hat etwas mit Glauben zu tun und das ist etwas, was die wenigsten Leute heute haben. Und ich will 3 oder 4 Beispiele aufzählen und du solltest darüber nachdenken, was es bedeutet heute, wenn du Glauben hast an Jesus, verbindlichen Glauben und was deine Umgebung dir vermittelt. Soweit ich die Schule heute kenne, ist ein Erziehungsziel, Jugendliche oder Kinder zu einer kritischen Distanz zu erziehen, zu allem. Alles zu hinterfragen und in Frage zu stellen. Es hat mit Glauben gar nichts zu tun. Im Gegenteil, du musst allen gegenüber erst ein bisschen misstrauisch sein, um dann hinterher vielleicht rauszukriegen, dass doch noch irgendetwas dran ist. In der Schule wirst du also nicht zum Glauben erzogen, sondern zum kritischen Hinterfragen, zumindest meistens. Meine Frage ist, wo bleibt eigentlich das vertrauende Übernehmen von wirklich bewährten Werten? Als ob es so etwas nicht geben würde, dass man vertrauend etwas Bewährtes übernehmen kann, was man nicht immer wieder nur hinterfragt. Vor kurzem las ich in der Zeitung, dass es in Deutschland 1 Million Partnerschaften ohne Trauschein gibt. 1 Million Partnerschaften ohne Trauschein. Kann gut sein, dass heute Morgen einige hier sind, die auch ohne Trauschein zusammenleben. Meine Frage ist, was ist das eigentlich? Ist es ein Ausdruck des Glaubens oder ist es ein Ausdruck des Unglaubens? Manche sagen ja, wir lieben uns doch, das ist ja schön, finde ich gut. Aber wenn ich jemand wirklich liebe, dann glaube ich ihm auch, dann vertraue ich ihm und dann kann ich mich ihm auch anvertrauen. Wenn ich mich ihm nicht verbindlich anvertrauen kann, ist das dann ein Zeichen von aktivem, gelebtem Glauben oder eigentlich von unverbindlichem Glauben? Ich denke eher von unverbindlichem Glauben. Das heißt, auf dieser Ebene wirst du auch keinen Glauben kennenlernen. Und falls du Christus nicht ganz bewusst in deinem Leben hast, wirst du wahrscheinlich später auch so leben, mit einem unverbindlichen Glauben, auch in dieser Form. Wer heute verbindlich glaubt, schwimmt gegen den Strom in vielen Ebenen. Das erste war dieses Beispiel in der Schule, eine Art kritische Distanz, hier eine Verbindung ohne verbindlichen Glauben aneinander. Und das dritte, heute der Hauptmaßstab, um sittliche Werte noch anzuerkennen, ist der, dass meine persönlichen Bedürfnisse befriedigt werden. Alles, was der Befriedigung meiner Bedürfnisse entspricht, ist sittlich gerechtfertigt, denken viele und praktizieren es so. Damit schieben sie die Maßstäbe Gottes ganz langsam, oft sogar ohne, dass sie es wissen, fort. Ich las gerade dieser Tage eine kurze Information, die ein Rechtsgutachten, das heißt ein Gutachten, das für eine große Organisation hergestellt wurde, die in Deutschland Familien und Schwangerschaft berät und die ganz genau diesen Punkt hervorhebt. Das ist ein bisschen komplizierter Satz, deshalb ist es wichtig, ihn gut aufzugreifen. Von einem Professor Dr. Arment und Dr. Schwarz in Bremen. Die sagen, wann Leben beginnt und was menschliches Leben im Prozess der vorgeburtlichen Entwicklung ist, muss dem einzelnen Bürger als eine höchst subjektive in privaten Lebenserfahrungen und kulturellen Einbettungen vorgegebene Frage zur Entscheidung überlassen werden. Ich wiederhole nur die Hauptaussage, dass sie besser verständlich wird. Wann Leben beginnt, muss dem einzelnen Bürger als subjektive Entscheidung überlassen werden. Das ist die kurze Aussage mit Zusätzen. Das heißt, hier wird der sittliche Wert des Lebens vor der Geburt in die Hand des einzelnen Bürgers gelegt, dass er entscheiden kann, wann Leben beginnt und wann nicht. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass jemand sagt, auch wenn ein Krebskranker zerfressen von dieser furchtbaren Seuche im Bett liegt, können wir auch entscheiden, wann das Leben aufhört und wann es nicht mehr da sein sollte. An der Stelle merkt man, dass alle Maßstäbe ins Wanken geraten und jeder sagt, was richtig ist, entscheide ich. Ist das ein Zeichen von Glauben oder von Unglauben? Ich denke, es ist ein Zeichen von Unglauben an Gott, ist die Ehrfurcht vor ihm und damit die Ehrfurcht vor dem Leben verloren geht. Wenn du Jesus Christus verbindlich kennst und an ihn glaubst, wirst du immer gegen den Strom schwimmen, weil du Werte hast, die bleiben, weil du sie nicht einfach übernimmst von deiner Umgebung, sondern mit Jesus redest und sagst, Herr, ich möchte nicht meine Bedürfnisse befriedigen, sondern ich bin gespannt, deine Bedürfnisse mit meinem Leben kennenzulernen. Was hast du eigentlich mit mir vor? Ich möchte nicht alle Maßstäbe abbauen und wegwischen, sondern ich bin gespannt, was deine Maßstäbe für mein Leben sind. Und so wirst du ein Beter werden, der Gottes Führung erfragt und erfährt. Wahrscheinlich wirst du mindestens in 5 Punkten viel Gebet brauchen im Laufe deines Lebens, falls du es möchtest. Einmal auf der Frage der Partnerschaft, dass du dich von Gott führen lässt und mit ihm darüber redest, wie du dich auf diesem Gebiet entwickelst und zu welcher Zeit. Auf dem Gebiet der Berufsfindung und der Ausbildung. Gott hat einen Überblick, wir manchmal nicht. Und dass du ihn bittest, dich so zu entwickeln und zu führen und zu fördern, dass es für dich und auch deinen späteren Beruf gut wird. Du wirst 3 Punkte mit ihm bereden können. Den Einsatz von Zeit in deinem Leben. Wofür? Von Kraft und von Geld. Wofür soll ich das einsetzen in meinem Leben? Wenn du Jesus gehörst, wirst du Freude haben, ihm zu vertrauen. Solltest du demjenigen, der alles gegeben hat, was er hatte, nicht vertrauen können oder irgendetwas Schlechtes erwarten von ihm? Das Kreuz von Golgatha war keine Niederlage, sondern der größte Sieg der Menschheitsgeschichte, den es bisher gab. Den größten Sieg über menschliche Schuld, dass Jesus alles, was zwischen Gott und uns trennend war, weggeräumt hat, durch dieses Opfer seines sündlosen Lebens am Kreuz. Es wäre gut, ihn kennenzulernen, ihm zu vertrauen. Er schenkt dir Freude, die unabhängig ist von Situationen. Meistens ist die Situation so, dass man sagt, ich freue mich, weil es gut geht. Ich bin niedergeschlagen, weil es schlecht geht. Ich kenne Christen, die in sehr schwierigen Situationen voller Freude an ihrem Herrn sind, weil sie wissen, meine Freude in ihm ist größer als meine Situation. Du wirst zu tun haben mit Versuchungen und wirst dich bewähren müssen. Schon auf der nächsten Klassenfahrt, die ihr unternehmen werdet, sind viele in der Versuchung, dass sie mehrere Tage in alkoholisiertem Zustand verbringen werden. Und es ist die Frage, ob du dieser Versuchung widerstehst, ob du betest, Herr, lass uns doch etwas Sinnvolles planen, etwas, was uns Freude macht und wirklich mit Freude erfüllt und nicht nur die Zeit mit irgendetwas totschlagen oder die Abende. Du wirst zu tun haben mit Trübsalen, das heißt mit Dingen, die schwierig sind. Mit dem Tod von Angehörigen wirst du fertig werden müssen. Du wirst fertig werden müssen mit beruflichen Schwierigkeiten später oder vielleicht schulischen Fragestellungen und darfst Christus bitten, dass er dich da hindurchführt. Ich möchte zu dem Thema Gebet 3 kleine Beispiele von meinem persönlichen Beten erzählen. Ich war in der Klostermühle inzwischen mit vielen Konfirmanden und ich denke an eine Gruppe, zu der ich eigentlich einen sehr schlechten Kontakt hatte, gerade zu den Jungs. Da habe ich gebetet, Herr, schenke mir bitte besseren Kontakt zu diesen Jungs. Und einer von denen, oder sie kamen auf die Idee, Fußball zu spielen, und haben mich dann als Schiedsrichter dort eingesetzt. Und da hatte ich einfach schon durch diese sportliche Aktion an diesem Nachmittag einen ganz anderen Ansatz, mit ihnen Gemeinschaft zu haben als vorher. Wir haben eine Wochenendfreizeit für Familien gemacht und haben dort ein Haus, in dem man 90 Teilnehmer mitbringen muss, sonst muss man Ersatzgebühren bezahlen. Und da habe ich einfach, als wir uns anmeldeten, um 90 Teilnehmer gebetet, weil wir im Jahr davor nur halb so viele waren oder etwa halb so viele. Und es haben sich genau 90 Teilnehmer angemeldet. Ich freue mich darüber, dass Gott Gebete erhört. Hinterher kamen noch 3 dazu, waren sogar 93. Ich denke an diese Gemeinde und freue mich darüber, aber manchmal merke ich, dass wir zu wenig Kontakt haben miteinander. Und ich erinnere mich an ein Wochenende, wo ich ganz bewusst um Kontakt unter Christen gebetet habe. Und noch nach dem Gottesdienst am Sonntag kamen wir in Kontakt mit einer Familie, mit der wir dann den Mittag verbrachten. Und als wir so spazieren gingen oder fuhren, haben wir noch viele aus dieser Gemeinde getroffen, die sich zu zweit oder dritt oft spontan an diesem Tag zusammengetan hatten, um etwas gemeinsam zu unternehmen. Ich sage das nur, um darauf hinzuweisen, dass Gott Gebete erhört. Gottes Geheimwaffe in dieser Welt ist nicht die SS-20 oder etwas Ähnliches, sondern ist die Fürbitte für andere Menschen. Und es wäre gut, wenn du von dieser Geheimwaffe Gebrauch machen würdest. Ich vermute, dass hier unter uns auch so ein paar Geheimwaffen sitzen. Ich sage oft scherzhaft, dass Gottes Geheimwaffe betende Großmütter sind, die für ihre Enkel beten und sie dadurch vor vielem bewahren und sie weiterbringen auf diesem Weg, der für sie gut ist. Nicht nur beruflich, schulisch, sondern auch in der Qualität ihres Charakters, im Glauben an Jesus Christus. Ich möchte fragen, was ist, wenn es nach der Konfirmation weitergeht, wenn jemand sich wirklich für Jesus entschieden hat und dabei bleibt? Das ist gerade ein Wort an Eltern, was ich jetzt sage. Als Erste, die Fehler der Kinder werden sicher bleiben. Der Glaube an Jesus ersetzt niemals die Erziehung. Und wenn jemand meint, weil sich seine Tochter oder sein Sohn für ein Leben mit Jesus entschieden hat, wäre er jetzt fehlerfrei oder müsste das nahezu sein, der wird jeden Tag merken, dass das nicht stimmt. Die Erziehung bleibt immer weiter notwendig durch die Eltern. Das ist der eine Punkt. Der zweite, es wird weitergehen. Ein gewisses geistliches Interesse wird da sein, wo sich jemand für Jesus entschieden hat. Vielleicht wird er zu Hause die Bibel lesen. Und manche Eltern fragen sich, was bedeutet das? Ich lese sie auch nicht. Was bedeutet das für mich? Das geistliche Interesse wird auch bedeuten, sich vielleicht einem Jugendkreis zuzuwenden oder noch weiter in den Gottesdienst zu gehen. Und ich denke, dass Eltern hier keine Angst haben brauchen, dass ihre Kinder abgleiten irgendwo in so einen frommen Zirkel hinein, sondern ich denke schon, dass das für ihr Leben gut sein wird und ein Segen ist, wenn sie das tun. Mancher unter uns wird morgen spätestens denken, na endlich haben wir alles hinter uns. Das kann ich gut verstehen, wenn eine Hausfrau das denkt und sagt, na endlich habe ich alles gut, es hat alles geklappt, ich habe alles gut hinter mich gebracht. Das finde ich gut. Aber manche meint es auch anders. Ich habe endlich alles hinter mich gebracht. Denen möchte ich sagen, denke daran, Gott ist immer vor dir. Auch wenn du alles hinter dich gebracht hast, er ist immer vor dir. Und es ist gut, das zu bedenken. Ich will mit diesem Gedanken vom Anfang schließen. Wir haben viele Dinge, die wir verleihen, sehr viele Dinge. Die wenigsten von uns haben bisher schon einmal ihren Namen verliehen, damit ein anderer ihn in Vollmacht gebrauchen kann. Genau das ist das, was Jesus tut, einen Tag vor seinem Tod. Er sagt, ich leihe euch jetzt meinen Namen, ich stelle ihn euch zur Verfügung, dass ihr ihn jeden Tag einsetzen könnt, um bei diesem wunderbaren Gott all das zu empfangen, was ihr braucht für das Leben. Heute gibt es solche Hacker, die so versuchen, in fremde Computersysteme einzudringen. Manche meint, beten wäre sowas Ähnliches, dass man so Gott irgendwas abtrotzt, irgend sowas heraushackt aus seiner Zuneigung. Das stimmt nicht. Er leiht dir seinen Namen, diesen Namen Jesus. Und es wäre fein, wenn du ihn jeden Tag einsetzt und immer mehr gute Erfahrungen sammelst mit ihm in deinem Leben. Herr Jesus Christus, du weißt, wer mit dem Gesagten hier unter uns einverstanden ist und es annimmt. Du weißt, wem das ein Problem ist oder vielleicht sogar eine Provokation. Segne bitte jeden, dass er seine Gedanken in Beziehung bringt zu dir, dass sein Leben geöffnet wird, um zu dir Ja zu sagen für Zeit und Ewigkeit. Segne jeden unter uns, der viel gebetet hat für seine Kinder oder Enkel. Danke für diese Zeit, die hinter uns liegt, und hab Dank, dass wir in dir, Herr Jesus Christus, ewiges Leben haben. Amen.